Hallo, herzlich willkommen zum dritten von 7 Sonntagen, an denen wir uns mit einer der zentralsten Personen der Bibel, mit Abraham, beschäftigen, der an dieser Stelle seines Lebens, an der wir ihn heute treffen, immer noch Abraham, das bedeutet Vater, heißt. Später wird sein Name Abraham sein, Vater von vielen, aber davon ist an dieser Stelle noch nichts zu sehen. Ich weiß nicht, ob du noch zu Hause wohnst, ich weiß nicht, ob deine Familie vielleicht weit weg ist. Sprichst du im Alltag deine Muttersprache oder musstest du eine neue Sprache lernen, vielleicht Deutsch? Bist du hier geboren oder hast du in diesen emotionalen Wochen, die die Welt beschäftigen mit Rassismus und Ungerechtigkeit, auch Angst, weil du das Gefühl hast, nicht dazuzugehören? Mit all diesen Fragen musste sich Abraham auch auseinandersetzen, nachdem er 75-jährig seine Sippe, seine Heimat, seine Familie verlassen hat, um einer Berufung Gottes zu folgen. Wohin sollte er gehen? Gott hat gesagt, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Obwohl sich diese Adresse schwer in ein Navi eingeben lässt, ist er trotzdem losgegangen. Und je weiter er sich von seiner Heimat entfernt hat, desto mehr wurde er zum Fremden. Und je mehr er zum Fremden geworden ist, anderes Aussehen, andere Sprache, andere Kultur, desto mehr musste er sich auf Gott verlassen. Und das hat er getan. Der hebräische Begriff für Glauben heißt, sich festmachen an Jahwe, dem lebendigen Gott. Glauben bedeutet, sich festmachen an Jahwe, dem lebendigen Gott. Und genau das hat Abraham gemacht. Und ich glaube, der Text heute möchte uns, will dich dazu einladen, das auch zu machen. Wieder, zum wiederholten Male, oder vielleicht zum ersten Mal. Abraham ist mittlerweile sehr reich geworden. Zwischendurch musste er aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten fliehen. Und letzte Woche hat Christian uns mit hineingenommen in den Konflikt und die Trennung zwischen Abraham und seinem Neffen Lot. Mein Thema heute? Gottes Bund mit einem Zweifler. Gottes Bund mit einem Zweifler. Und dazu lese ich aus Gottes Wort 1. Mose 15. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Jahwes in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham, ich selbst bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Da erwiderte Abraham, Jahwe, mein Herr, was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben und mein Besitz erbt Eliezer von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben, der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, wird mich beerben. Da kam das Wort Jahwe zu ihm, nein, er wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst, der soll dich beerben. Darauf führte er ihn ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähl die Sterne, wenn du kannst. Und er fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Dann sagte er, ich, Jahwe, habe dich aus Ur in Chaldäa geführt, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Jahwe, mein Herr, erwiderte Abraham, woran könnte ich erkennen, dass ich es je besitzen werde? Da sagte er, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Da fielen Raubvögel über die Fleischstücke her, doch Abraham verscheuchte sie. Als nun die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Da sagte Jahwe zu ihm, du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen. Und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Als dann die Sonne untergegangen und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah und wie eine brennende Fackel. So schloss Jahwe damals einen Bund mit Abraham und versprach ihm, deine Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis an den großen Euphratstrom. Das ganze Gebiet der Keniter, Kenasiter und Kadmoniter, der Hethiter, Perisiter und Rephaiter, der Amoriter, Kanaaniter, Girgashiter und Jebusiter. Was ist das hier? Was bedeutet das? Was passiert hier? Warum das mit den Tieren? Was ist an diesem Text gute Nachricht? Was hat das mit mir und den Themen von heute, wie zum Beispiel Rassismus und Ungerechtigkeit, zu tun? Wie kann Gott das alles zulassen? Und was soll das mit diesen ganzen Itern hier am Ende? Das waren einige meiner Fragen an diesen Text. Wenn es auch deine Fragen sind, hoffe ich, dass ich dir in den nächsten 30 Minuten ein bisschen weiterhelfen kann. Ich möchte mich dem Text in 3 Schritten nähern. Erstens, die Realität von Zweifeln. Zweitens, wie Gott mit Zweiflern umgeht. Und drittens, wie wir mit unseren Zweifeln umgehen können. Die Realität von Zweifeln. Schon die ersten beiden Sätze in diesem Text werfen einige Fragen auf. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Jahwes in einer Vision. Hab keine Angst, ich selbst bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Völlig selbstverständlich geht dieser Text davon aus, dass es Gott gibt, dass dieser Gott mit Menschen kommuniziert und dass Menschen, in diesem Fall Abraham, diesen Gott hören und verstehen können und anfangen, ihm zu vertrauen. Das sind 5 Punkte, die dieser Text voraussetzt, die wir in unserer Kultur, in Deutschland, in Potsdam nicht mehr voraussetzen können. Vielleicht hast du auch deine Schwierigkeiten damit, einen Gott zu denken, der so ist. Oder du kannst dir grundsätzlich schon vorstellen, dass es einen Gott geben könnte, aber du weißt nicht, wie du ihn verstehen sollst. Oder du kennst Gott und liebst Gott und hörst Gott und machst trotzdem nicht, was er sagt, weil du ihm dafür zu wenig vertraust. Von welchen Ereignissen ist hier die Rede, nach denen Gott zu Abraham in einer Vision spricht? Und was ist das schon wieder? Eine Vision, wie Abraham sie hier erlebt hat, beschreibt einen dieser seltenen Momente, in denen Gott sich hörbar mitteilt, offenbart. Gott hat mit Abraham gesprochen, weil das, was er ihm zu sagen hatte, so wichtig war, dass Abraham es auf keinen Fall missverstehen oder vergessen durfte. Dieser Moment hier, vor ungefähr 4000 Jahren, war eine Weichenstellung für die Menschheit. In Kapitel 14, das wir übersprungen haben, wird davon berichtet, wie Abraham mit einer Elitetruppe seiner Krieger gegen Nachbarstämme und ihre Könige kämpft, um seinen Neffen Lot aus ihrer Gewalt zu befreien. Das gelingt ihm, aber seit diesem Moment hat Abraham Angst vor Rache. Und so taucht Gott hier auf, um ihn zu beruhigen. Hab keine Angst, ich bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich Abraham gewesen wäre, hätte ich vielleicht etwas zynisch reagiert. Oh, wow, Gott, danke, das hilft mir unglaublich in dieser Situation jetzt. Geht es dir vielleicht auch so? Aber so gehe ich manchmal mit Gottes Zusagen um, die mir oft so sehr theoretisch vorkommen, irgendwie nicht so ganz alltagstauglich. Und deswegen nehme ich sie nicht richtig ernst. Ist ja schön, Gott, dass du mein Schutz bist, aber davon erledigt sich meine Arbeit nicht von alleine. Ist ja schön, dass du mein Schutz bist, aber davon habe ich noch nicht den Partner, den ich mir wünsche, oder den Job, den ich unbedingt brauche. Oder die Schmerzen sind nicht davon weg automatisch. Und ich fühle mich nach solchen Gedanken immer ein bisschen schlecht. Und deshalb hat mich die Reaktion von Abraham getröstet. Gott, darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war, dass ich hier bin, und von dem Kind, das du mir versprochen hast, ist auch noch nichts zu sehen. Alles, was ich habe, wird mein Sklave bekommen, der ist schon okay, aber eben nicht mein Kind. Was nützen mir all deine Versprechen, wenn ich keine Kinder haben kann? Selbst bei Abraham, diesem Glaubenshelden, sind Zweifel Realität. Sie sind einfach da. Die Frage danach, ob der Glaube im Alltag trägt und ob Gott vertrauenswürdig ist, taucht immer wieder auf im Leben von fast allen Menschen. Und Gott reagiert darauf ziemlich entspannt. Er sagt, nein, Abraham, dein Sohn wird dich beerben. Vertrau mir. Könnt ihr euch vorstellen, wie bei Abraham und Sarah mit jenem Tag der Druck immer größer und die Wahrscheinlichkeit immer kleiner geworden ist, dass sie eigene Kinder haben würden? Und in der damaligen Zeit waren Kinder anders als heute überlebensnotwendig im Alter. Wovor hast du Angst? Was sind deine Zweifel? Wo bist du Gott gegenüber skeptisch? Merkst du, wie er dich heute einladen will, ihm zu vertrauen, nicht nur theoretisch? Und wisst ihr was? Wir brauchen dafür keine spezielle, besondere Vision von Gott, weil Gott sich ein für alle Mal in seinem Wort offenbart hat, für alle Menschen zu allen Zeiten. Das ist der Weg, auf dem er zu allen Menschen spricht. Manchmal auch noch auf anderen Wegen, aber die Bibel und Predigten sind sowas wie Gottes Lieblingswege, mit denen er zu Menschen sprechen möchte. Und mit denen er uns in den Arm nimmt, so wie er hier Abraham in den Arm genommen hat und vor das Zelt geführt hat und zu ihm gesagt hat, hey Abraham, schau mal nach oben. Kannst du die Sterne zählen? Und als Abraham bei 1743 rauskommt, sagt Gott, so viele Nachkommen wirst du haben. Wir wissen heute so viel mehr über das Universum, als Abraham wusste. Wir wissen, wie riesig und unzählbar das alles ist. Abraham wusste das nicht, aber Gott, der sich das überlegt und geschaffen hat. Und dann kommt Vers 6, der Schlüsselvers in diesem Text. Während der ganze Text quasi ein Dialog zwischen Gott und Abraham ist, ist Vers 6 ein Kommentar des Autors, des Schreibers. Er sagt, Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist übrigens der am häufigsten zitierte Vers aus dem Alten Testament im Neuen Testament. Christian hat letzte Woche einen Text aus dem Galaterbrief erwähnt, in dem Paulus circa 2000 Jahre nach Abraham schreibt, wie war es denn bei Abraham? Er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abrahams Söhne und Töchter sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Und das ist mittlerweile eine unzählbar große Schar auf der ganzen Welt, weil Gott seine Versprechen erfüllt und weil Abraham Gott vertraut hat. Wenn du Christ bist, also Gott vertraust, dich an diesem Jahwe festgemacht hast, dann hat Abraham schon damals, als er in den Himmel geguckt hat, um die Sterne zu zählen, schon deinen Stern gesehen. Einer von so vielen Nachkommen, Kinder Abrahams. Und dann erinnert Gott Abraham nochmal an den gemeinsamen Weg. Ich habe dich hierher gebracht, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Und der glaubende Abraham antwortet, stimmt Gott, aber woran soll ich erkennen, dass ich es je besitzen werde? Schon ein einziger Gedanke, ein Satz nach dem Höhepunkt des Glaubens sind sie schon wieder da, die Zweifel. Ihr Lieben, Zweifel werden niemals aufhören. Die werden niemals weggehen. Sie gehören irgendwie zum Glauben dazu. Denk nicht, dass du unnormal bist, falls du immer mal zweifelst. Denk nicht, dass du deine Zweifel verheimlichen musst. Und wenn du noch nicht an Gott glaubst, sind es sehr wahrscheinlich deine Zweifel, die dich daran hindern. Siehst du die Gemeinsamkeit zwischen Glaubenden und noch nicht Glaubenden? Es sind die Zweifel. Aber der Umgang damit ist unterschiedlich. Der Mann, auf den der Glaube der Hälfte der Weltbevölkerung zurückgeht, hat gezweifelt, trotz aller Erfahrungen mit Gott. Warum sollten wir so tun, als gäbe es sie nicht? Mittendrin ist eine Kirche, die aus Zweiflern besteht. Wir wollen eine Kirche sein, in der Zweifeln möglich und erlaubt ist. Die meisten von uns wollen gerne vertrauende Zweifler sein. Wir wollen nicht so tun, als gäbe es Zweifel nicht, aber wir wollen uns auch nicht von ihnen bestimmen lassen und dabei stehen bleiben, alles skeptisch zu betrachten und alles in Frage zu stellen. Wenn dich das anspricht, herzlich willkommen. Wir möchten gemeinsam lernen, Gott immer mehr zu vertrauen und auf diesem Weg Zweifel willkommen heißen, nicht von ihnen überrascht sein, aber auch angemessen mit ihnen umgehen. Und im zweiten Teil des Textes zeigt Gott uns, wie er mit Zweiflern umgeht und daraus ergibt sich dann, wie wir mit unseren Zweifeln umgehen können. Der zweite Punkt, wie Gott mit Zweiflern umgeht. Jetzt wird es für Vegetarier, Veganer und Tierschützer hart. Haltet durch, bis wir von der Form zum Inhalt durchgedrungen sind. Als Abraham immer noch staunend und fragend und zweifelnd vor seinem Zelt steht und nach oben guckt, sagt Gott zu ihm: Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und während wir uns vielleicht noch fragen, was soll das denn jetzt schon wieder, macht Abraham das einfach. Und ohne dass Gott es explizit gesagt hat, teilt er die Tiere jeweils in zwei Hälften und legt sie einander gegenüber auf den Boden. Er muss sie sogar vor Raubvögeln verteidigen. Abraham hätte die gleichen Fragen an uns gehabt, die wir jetzt an ihn haben, wenn wir ihm einen 8-seitigen Vertrag zum Unterschreiben vorgelegt hätten. Was soll das denn? Als Gott Abraham damit beauftragt, diese Tiere zu holen, fragt er nicht nach, weil er scheinbar sofort weiß, um was es geht. Während ich nachlesen musste, war Abraham klar, was diese Kombination an Tieren zu bedeuten hatte. Ein Bundesschluss. Was ist das? In der Bibel lesen wir an einigen Stellen davon, dass Gott mit Menschen einen Bund schließt. Mit Abraham, mit Noah, mit David, mit Adam. Und manchmal wird ein Bund mit einem Vertrag verglichen. Die haben vieles gemeinsam, ist aber nur teilweise richtig. Ein Vertrag regelt ein Geschäft zwischen zwei gleichwertigen Vertragspartnern, die sich häufig nicht kennen, also keine Beziehung zueinander haben, die zufälligerweise aber gerade Interessen haben, die zusammenpassen. Einer hat etwas, was er verkaufen will, ein anderer braucht genau das. Und dann kommt es zu einem Vertragsabschluss. Oder ein Mieter stellt Wohnraum zur Verfügung. Ich, ein Vermieter natürlich, ich als Mieter zahle monatlich dafür, dass ich diesen Raum benutzen kann. Beide Vertragspartner kennen die Vertragsbedingungen und haben per Unterschrift diesen Vertrag bestätigt. Das ist der Vertragsabschluss. Ein Bund ist noch etwas mehr als ein Vertrag, etwas umfassender. Ein Bund regelt eine Beziehung. Er ist auch eine Vereinbarung, aber ein biblischer Bund lehnt sich an die Vasallenverträge im alten Orient. Und diese Art der Beziehungsregelung wurde nicht zwischen zwei gleichberechtigten Partnern geschlossen, sondern zwischen einem siegreichen und einem besiegten König. Es gab dabei auch keine Verhandlungen, sondern es wurden Tatsachen geschaffen, Beziehungstatsachen. Und da, wo wir heute die Unterschrift haben, gab es in der Kultur, in der Abraham gelebt hat, Rituale. Und zu dem Ritual eines Bundesschlusses, im Hebräischen heißt es übrigens eigentlich einen Bund schneiden und nicht einen Bund schließen, einen Bund schneiden, dazu gehörten eben die hier genannten Tiere. Und jedem war klar, was das zu bedeuten hatte. Die Tiere wurden in zwei Hälften geschnitten, zerteilt und abgelegt. Und der Bundesschluss wurde dadurch wirksam, dass beide Vertragspartner mit einer brennenden Fackel zwischen den Tierhälften auf der Blutspur durchgegangen sind. Damit haben sie zum Ausdruck gebracht, demjenigen von uns, der den Bund bricht, soll es so ergehen wie diesen Tieren, zerteilt und von Raubvögeln aufgefressen. Ein Bundesschluss war also eine ziemlich blutige Angelegenheit. Und häufig hat der überlegene König seine Überlegenheit dadurch gezeigt, dass er gar nicht mit hindurchgegangen ist, sondern nur seinen Vasallen, den unterlegenen König, dadurch geschickt hat. Und Abraham weiß jetzt hier, wow, sowas hat Gott vor mit mir. Und als er alles vorbereitet hat, fällt er in einen Tiefschlaf und eine unheimliche, erdrückende Finsternis und Angst legen sich auf ihn. Und dann gibt Gott ihm ein Bild von der Zukunft und erzählt ihm davon, was mit dem Volk Israel, den Nachkommen Abrahams, von denen noch nichts zu sehen ist, in der Zukunft passieren wird, bevor sich das Versprechen erfüllt und sie dieses Land bekommen werden. Und dann kommt es zu dem Bundesschluss. Aber was ist das Besondere an diesem Bund? Ist euch aufgefallen, wer zwischen den Tierhälften hindurchgeht? Gott alleine in Form einer Rauchsäule und einer Feuersäule. Denselben Zeichen, mit denen er sich immer wieder offenbart hat seinem Volk und mit denen er später sein Volk Israel geführt hat. Nicht der höher gestellte Bundespartner lässt den Unterlegenen durchgehen, um seine Überlegenheit zu zeigen, sondern Gott allein geht zwischen den Tierhälften hindurch, während Abraham schläft. Ich sehne mich danach, wenn ich wieder Gänsehaut, ich sehne mich danach, die Tiefe der Bedeutung dieser Handlung Gottes immer mehr zu verstehen, weil sie lebensverändernd ist. Diese Handlung Gottes. Mit diesem Bundesschluss zeigt Gott, dass er der Alleinhandelnde ist. Warum ist das wichtig? Weil Gott hier zeigt, ich werde nicht nur die Verantwortung und die Strafe dafür tragen, wenn ich meinen Teil des Bundes nicht einhalte. Ich werde auch die Verantwortung dafür übernehmen und die Strafe dafür tragen, wenn du, Abraham, und alle deine Nachkommen ihren Teil des Bundes nicht einhalten. Und deswegen wird dieser einseitige Bund Gottes auch Gnadenbund genannt. Dieser Bund zeigt, wie Gott mit Zweiflern, man könnte auch sagen, wie Gott mit Sündern umgeht. Mit Menschen, die aus eigener Anstrengung niemals bringen können, was Gott fordert. Mit Menschen, die das oft nicht mal wollen, weil wir dazu nicht in der Lage sind. Aber an diesem Bund wird deutlich, wie Gott ist und wie wir Menschen sind. Gott ist gerecht und er kann Sünde deshalb niemals ungestraft lassen. Und damit haben wir Menschen alle ein Problem. Aber Gott hat mit diesem Bund für die Lösung gesorgt. Wir wissen heute etwas, von dem Abraham noch keine Vorstellung hatte. Ungefähr 2000 Jahre später gab es wieder eine dunkle, schwere Finsternis, bei der die Menschen große Angst hatten. Markus 15, Vers 33, da heißt es, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was hat der Tod von Jesus mit Abraham zu tun? In diesem Moment der Dunkelheit, in dem Jesus am Kreuz gestorben ist, hat Gott sein Versprechen erfüllt. Jesus, der Sohn Abrahams, sein direkter Nachkomme und gleichzeitig der Sohn Gottes, der Retter der Welt, ist für etwas verurteilt worden, woran er keine Schuld hatte. Er hat etwas getragen, was nicht seine Last war. Er wurde hingerichtet, obwohl er unschuldig war. In Jesus hat Gott die Verantwortung und die Strafe dafür übernommen, dass kein Mensch unseren Teil des Bundes einhalten konnte. Durch den blutigen Tod, den neuen Bund durch Jesus. Und Paulus erklärt das in seinem Brief an die Galater so: Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt es die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Das ist eine Kreuzigung. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Wenn das stimmt, hat das direkte Auswirkungen darauf, wie wir mit unseren Zweifeln und unserer Schuld umgehen können. Und dann noch zu meinem dritten und letzten Punkt, wie wir mit unseren Zweifeln umgehen können. Ich habe vor 2 Wochen behauptet, dass wir, wenn wir die Geschichte von Abraham besser verstehen, wir die ganze Bibel besser verstehen. Und wenn wir die Bibel besser verstehen, wir die Weltgeschichte und damit auch uns selbst besser verstehen. Wenn es stimmt, dass Gott von Anfang an geplant und versprochen hat, die Wurzel von Sünde, von Schuld, von Zweifel, von Ungerechtigkeit und allen Auswirkungen davon, zum Beispiel auch Rassismus, durch den Tod von Jesus aus der Welt zu schaffen, um es Menschen zu ermöglichen, so wieder mit Gott in eine geklärte Beziehung und dadurch auch mit Menschen wieder in eine geklärte Beziehung zu kommen, dann hat das krasse Folgen für uns. Dann brauchen wir Zweifel nicht mehr zu verheimlichen, sondern können damit zu Gott gehen und können sie miteinander besprechen. Dann müssen wir Schuld nicht mehr kleinreden, sondern können die Vergebung, die schon geschehen ist, in Anspruch nehmen für uns als Geschenk der Gnade. Dann ist angenommen sein von Gott nicht abhängig davon, was wir tun oder lassen, nicht von unserer Leistung, nicht von unserem Gehorsam, nicht von unserer Mitarbeit, sondern alleine davon, dass Gott selbst die Verantwortung für all unser Versagen übernommen hat, obwohl es ihn eigentlich gar nichts angeht, aber weil er es Abraham durch diesen Bund versprochen hat. Dann ist der Tod von Jesus für dich und mich der Zugang zum Glauben, für den wir keine Vorbedingungen erfüllen müssen und auch nicht können und meistens auch nicht wollen. Dann sind Zweifel und Schuld kein Grund dafür, nicht trotzdem glauben zu können. Und dann sind unwahrscheinliche Dinge aus unserer Perspektive für Gott kein Problem. Das Beste, was wir mit unseren Zweifeln, eigentlich mit allem, was uns beschäftigt, machen können, klingt vielleicht banal, ist aber so, ist damit zu Jesus zu gehen und es ihm abzugeben, sie loszulassen, ihn dafür Verantwortung übernehmen zu lassen. Falls du zu den Menschen gehörst, die sich gerne mit Gott beschäftigen, denkst du vielleicht, ja, Gott und ich sind Partner, Gott erfüllt seinen Teil und ich erfülle meinen Teil. Dann lass dir heute sagen, Gott sorgt sogar für deinen Teil, den du nicht bringst. Das ist Gnade, ein unverdientes Geschenk und die angemessene Reaktion darauf ist Glaube. Und sogar dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes. Zu unserer Rettung, zur Einhaltung des Bundes mit Gott können wir nichts selbst beitragen. Wir können nur dankend annehmen und dann mit einem veränderten Herzen ein verändertes Leben verändert weiterleben. In Hebräer 6 wird dieses Versprechen Gottes als große Hoffnung bezeichnet und diese Hoffnung wird mit einem Anker veranschaulicht. Ein Anker, der uns fest mit Gott verbindet. Ich weiß nicht, wo du dich festhältst oder was dich festhält, wo du dich festklammerst, auf was du deine Hoffnung gründest. Auf Ansehen, auf Aussehen, auf Familie, auf Freunde, auf Einkommen, auf deine Leistung, deine Karriere. Glauben bedeutet, sich an Gott festzumachen. In keiner anderen Religion, in keiner anderen Weltanschauung geht jemand für dich den blutigen Weg zwischen geteilten Tierhälften durch, um einen Bund zu halten. Das hat nur Gott gemacht. In Jesus, dem neuen Bund. Warte nicht darauf, dass du alle Zweifel in den Griff bekommst. Das wird niemals passieren. Gott hat es gern mit Zweiflern zu tun, die sich immer mehr auf ihn verlassen als auf sich selbst. Amen.